Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Glück und Freude? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Mit dieser Frage wollen wir uns heute unter anderem beschäftigen in dieser Predigt. Wir hören ja so in unserer Gesellschaft, dass wir hart arbeiten müssen. Warum? Um irgendwie glücklich zu werden. Du musst hart arbeiten in der Grundschule, um auf die richtige Schule zu kommen. Dann musst du hart arbeiten, um ein gutes Abitur zu machen. Dann musst du hart arbeiten, um an der Uni die richtigen Kurse belegen zu können und dann einen richtig guten Abschluss zu machen, um dann einen guten Job zu bekommen. In diesem Job musst du auch hart arbeiten, damit du dann die richtigen Leute triffst, nachher den richtigen Job bekommst. Du musst dann die richtige Frau finden und die richtige Familie haben. Du musst für alles dich richtig doll anstrengen, damit das auch alles richtig gut wird, nur damit du am Ende glücklich wirst und damit du in die richtigen Clubs reinkommst, in die richtige Partei reinkommst, dass du in die richtigen Leute kennenlernst, in die richtigen Kreise kommst, mit dem einen Ziel, glücklich zu sein. Und idealerweise hast du dann nachher Kinder, die du dann auch wieder in die Schule schickst, und dann geht der Kreis wieder weiter. Das ist das Streben nach Glück, dass es mir gut geht, dass ich glücklich mich fühle. Und die Frage könnte ja sein, ist der Glaube an Gott auch nur ein Vehikel, um auf der Straße des Glücks unterwegs zu sein? Wenn du nur glaubst, dann bist du reich und gesund und schön und es geht dir gut und am Ende kommst du auch in den Himmel. Und am Ende meiner Bahn wird mir der Himmel aufgetan. So, das ist so das, was man manchmal so in Kirchen hört und wo Menschen dann am Wegrand auch liegen bleiben und enttäuscht sind, weil diese Versprechen irgendwie nicht immer so haltbar sind und weil sie auch nicht immer eingehalten werden. Es ist die Frage, ist der Glaube auch nur ein Vehikel auf dem Weg zum Glück? Und dann die Frage dann auch, wofür braucht es denn Kirche eigentlich? Wie sollen wir als Christen denn eigentlich leben, um hier auf dieser Erde unterwegs zu sein? Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe mit dem Unterschied zwischen dem Leben mit Gott und einem Leben ohne Gott. So wie Paulus es im Brief an die Galater an sehr prominenter Stelle einmal ausgedrückt hat. Die eine Variante ist das Leben, wo mein Ego im Zentrum steht. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Der Egoismus, die Ich-Bezogenheit oder wie Martin Luther es so schön ausgedreht hat, das hineingedreht sein in sich selbst. Ich bin hineingedreht in mich selbst. Es geht nur noch um mich. Und aus dieser Selbstbezogenheit können sich Menschen nicht aus ihrer eigenen Kraft heraus befreien. Dafür braucht es einen Erlöser, einen Retter. Wir haben das gerade im Lied hier vor der Predigt gesungen. Christus hat uns erlöst daraus. Und auch als christliche Kirche stehen wir dennoch in der Gefahr, uns wieder hineinzudrehen in uns selbst. Und das ist der Ort, wo Gemeinde dann ihre geistliche Kraft verliert, wo sie ihre Relevanz verliert in dieser Welt. Da, wo so etwas passiert, nennt Paulus das die Werke des Fleisches, mitten in der Kirche. Das, was dabei herauskommt, ist ein Leben ohne Gott und in letzter Konsequenz. Und er zählt dann einige Punkte auf, wie Unzucht, Streit, Hader und so weiter und so fort. Die Werke des Fleisches. Und wenn Gemeinde das ist, wenn Gemeinde dort angekommen ist, wenn Kirche dort angekommen ist, dann braucht es das eigentlich nicht. Das hat man so im Leben auch genug. Aber wofür braucht es denn Gemeinde? Wenn ich vielleicht enttäuscht bin und wenn ich von Christen enttäuscht bin, von Kirche enttäuscht bin. Paulus hält dem etwas entgegen. Christen sollen ja Menschen sein, die mit dem Geist Gottes unterwegs sind. Und das macht den Unterschied. Wenn wir uns für den Geist Gottes immer wieder neu öffnen, wenn wir unsere eigene Begrenztheit eingestehen und sagen, Gott, wir brauchen dich, Geist Gottes, komm neu, dann wird etwas in Bewegung gesetzt. Dann ist Aufbruch da, dann ist neue Kraft da, dann ist neue Hoffnung da, ist neue Liebe da, ist neuer Glaube da. Und darum die Predigtreihe, wenn der Geist kommt, geht Gemeinde. Aber Gemeinde geht nicht weg nach Hause und hat nichts mehr mit dieser Welt zu tun, sondern geht hinein in diesen verschiedenen Facetten des Wesens Gottes, die wir uns anschauen wollen. Weil Gemeinde eben kein monolithischer Block ist und schon gar kein Gebäude. Gemeinde Jesu Christi, das ist eine Gruppe von Menschen, die vom Geist Gottes in Bewegung gesetzt worden sind. Und das sagt Paulus hier im Galaterbrief. In Kapitel 5. Wacht auf, liebe Gemeinde. Er sagt es etwas anders. Er sagt, wandelt im Geist, lebt im Heiligen Geist. Ihr habt einen Wegbegleiter. Wir als Kirche, wir haben einen Wegbegleiter. Und das ist der Heilige Geist. Und das macht den Unterschied. Wandelt, lebt mit diesem Heiligen Geist, sagt Paulus. Dann ist Kirche lebendig. Was ist denn der Unterschied zwischen einem nominell religiösen Menschen und einem geisterfüllten Christen? Es ist eben diese geistliche Realität, die Realität des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Das Wesen Gottes, das in uns hineingeprägt wird durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Es gibt viele Menschen, die in unserem Land an den Himmel glauben und an Gott glauben. Aber es hat in ihrem Leben überhaupt keine Auswirkung. Ihr Charakter verändert sich nicht. Und darum mahnt Paulus hier in dieser Weise. Der Unterschied besteht also nicht darin, ob ich die richtigen Dinge aufsagen kann, ein Glaubensbekenntnis aufsagen kann, sondern hat der Heilige Geist mein Leben in seiner Hand? Ist das Leben des Vaters, ist das Leben des Sohnes Jesus Christus in mein Leben hineingetragen worden und transformiert es meinen Charakter? Das ist der große Unterschied. Dann, wie Paulus es so wunderschön bildlich ausdrückt, entsteht eine Frucht. Die Frucht des Heiligen Geistes. Und bei Früchten ist es ja häufig so, wenn ihr an Äpfel denkt oder Kirschen oder wie auch immer, die fangen immer ganz klein an, man kann sie kaum sehen. Meistens ist eine ganz kleine Blüte am Anfang da. Und dann ist eine klitzekleine Frucht da. Also du musst nicht verzweifelt sein, wenn nicht gleich so ein riesen fettes Obststück da bei dir am Baum hängt, wenn du noch nicht so lange mit Jesus unterwegs bist. Du darfst dir sicher sein, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, richte dich weiter auf ihn aus. Lass das wachsen, was er in deinem Leben hervorbringen will. Und Paulus zählt dann 9 Punkte auf. Und das sind nicht 9 Früchte, so eine Art Obstkorb, sondern es ist eine Frucht. Der Heilige Geist bewirkt diese eine Frucht. Und diese 9 Facetten werden dort dann aufgezählt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das in Summe ist die Frucht des Heiligen Geistes. Du kannst nicht sagen, ich habe Liebe, aber keine Keuschheit. Du kannst nicht sagen, ich habe Friede, aber keine Treue. Das gehört zusammen, wenn es von Gott sein soll. Und wie kann das passieren? Da müssen wir bei Paulus an anderer Stelle nachschauen. Im 2. Korintherbrief sagt er, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Paulus sagt hier, wie das passiert. Wir schauen durch den Heiligen Geist auf Jesus, auf seine Herrlichkeit und wir fangen an, das auf uns wirken zu lassen. Das verändert uns. Das ist eine mystische Erfahrung, wie Paulus das hier beschreibt. Mystisch, das Wort mystisch ist ja sehr umstritten, auch gerade in christlichen Kreisen. Ich meine jetzt nichts Esoterisches, ich meine nichts Okkultes, sondern mystisch kann auch bedeuten einfach geheimnisvoll. Es ist eine geheimnisvolle Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Wenn ich mich von Gottes Wort angesprochen fühle, wenn die Person von Jesus Christus durch die Predigt oder durch das Lesen von Gottes Wort anfängt, mein Inneres zu verändern und in mir Liebe entsteht, in mir Glaube entsteht, in mir Hoffnung entsteht. Das ist etwas Geheimnisvolles. Das kann man nicht rational erklären, so nach dem Motto, 1 und 1 ist 2. Sondern es ist etwas Lebendiges, aber dennoch Geheimnisvolles. Paulus benutzt hier das Wort, wo es in der Lutherbibel heißt, verklärt. Da steht das Wort, was wir übersetzen können ins Deutsche, Metamorphose. Das ist eine Veränderung, das kennen wir aus der Biologie. Wo aus einer Raupe ein wunderschöner Schmetterling sich entwickelt. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Aber es passiert. Langsam transformiert sich da etwas. Und das ist es, indem wir hinschauen zu Christus. Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir sind heute bei der zweiten Facette von dieser Frucht des Heiligen Geistes. Daher das Thema für die Predigt heute. Wenn der Geist kommt, geht Gemeinde in Freude. Und da sind wir beim Thema. Was ist der Unterschied zwischen Glück und Freude? Glück ist, wenn die äußeren Umstände super sind. Aber ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. In meinem Leben ist es so, dass die äußeren Umstände nicht immer toll sind. Und wir haben das auch gar nicht in der Hand. Wir haben die Wirtschaft nicht in der Hand. Wir haben die Politik nicht in der Hand. Wir haben dieses Virus nicht in der Hand, was unsere Umwelt gerade bestimmt. Wir haben die Aktienkurse nicht in der Hand. Wir haben nicht in der Hand, ob ein betrunkener Autofahrer irgendeinen lieben Menschen aus unserem Leben reißt, weil er irgendwie den anderen über den Haufen gefahren hat. Wir haben es nicht in der Hand. Glück ist ein Gefühl. Und in unserer Welt ist es häufig so, dass wenn ich mich glücklich fühle, dann ist es auch richtig. Glück hat also hauptsächlich etwas mit mir, meiner, mir, mich zu tun. Es geht um mich. Und Freude und Glück sind meines Erachtens zu unterscheiden. Freude ist eine Haltung, die sich auch in einem äußeren Gefühl äußern kann, aber nicht notwendigerweise von den guten Umständen abhängig ist. Kennst du das? Wo es nicht darauf ankommt, was von außen kommt, sondern von innen heraus. Ich habe Freude, weil aus mir heraus etwas lebendig wird. Ich habe Freude, wenn ich mich verschenke. Ich habe das bei meinen Eltern gelernt. Als kleiner Junge habe ich meine Eltern beobachtet, wie sie anderen Menschen Gutes getan haben. Sie haben Zeit, sie haben Geld, sie haben Kraft investiert, um sich für andere Menschen einzusetzen. Meine Mutter zum Beispiel hat noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs hatte sie Kontakt zu einem Pfarrer in einem Gebiet der Sowjetunion damals. Und sie hat immer Kaffee und Care-Pakete, also Pakete rübergeschickt zu diesem Pfarrer und hat dann harte D-Mark in den Kaffee mit hineingetan, damit es durch die Röntgengeräte nicht entdeckt wurde von den Sicherheitsleuten dort. Und dann haben wir immer Briefe bekommen von dem Pastor, der sich so gefreut hat über den Kaffee und den Inhalt. Und dann wussten wir mal genau, was das Geld ist angekommen. Das habe ich erlebt. Ich habe als 12-, 13-Jähriger mit meinem Vater in der Gemeinde haben wir einen Hilfsgütertransport vorbereitet für Rumänien damals, als der Eiserne Vorhang gefallen ist. Das war eine Freude in mir. Ich wusste, ich durfte nicht mitfahren. Mein Vater und viele andere Männer aus unserer Gemeinde haben sich auf den Weg gemacht mit mehreren Lastwagen voll. Haben dort in Rumänien, haben sie dort Kinderheime versorgt, haben dort Hilfsgüter hingebracht. Und ich habe gebetet, dass wir den Lastwagen voll kriegen. Und ich hatte so eine Freude. Ich habe nichts davon gehabt, ich habe nur Arbeit gehabt, mein Papa war eine Woche weg, aber es war eine Freude da. Und das meine ich. Ich liebe es auch zum Beispiel, meiner Frau Geschenke zu machen. Ich kann manchmal Weihnachten gar nicht abwarten. Ich habe das schon so oft gehabt, dass ich meiner Frau vorher schon gesagt habe, was sie von mir kriegt, weil ich es nicht abwarten konnte. Da ist eine Freude in mich, da habe ich nichts von, mein Geld ist weg und ihr kennt das doch. Aber da ist eine Freude in uns, weil wir uns verschenken können. Wir haben etwas bekommen, das wir mir weitergeben. Und das ist Gott. Das ist eine Freude, genauso ist es bei Gott auch. Wir partizipieren an Gott. Freude basiert auf der Idee, dass ich etwas für den anderen tun kann. Jemandem anderes etwas Gutes tun kann. Wir haben Freude, wenn wir selbst im Leid, uns für das Wohl von anderen Menschen einsetzen. Ein ganz extremes Beispiel können wir in Hebräer 12 sehen. Da heißt es über Jesus: Da wir nun erstmal geht es um eine Wolke von Zeugen, das sind also in Kapitel 11 werden da viele Glaubenshelden vorgestellt. Und dann heißt es in Hebräer 12, Vers 1, da wir nun eine Wolke von Zeugen um uns herum haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und jetzt geht's los, in Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, schon mal gut, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, er ist am Anfang und am Ende wird er sein. Und jetzt der Satz. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Christus hatte eine Freude vor Augen und ist durch das Leid hindurchgegangen. Was für eine Kraft, weil er wusste, das, was jetzt vor mir liegt, macht Sinn. Jesus ist nicht glücklich gewesen am Kreuz. Ganz bestimmt nicht. So nach dem Motto, hey Leute, heute ist meine Kreuzigung, super Tag heute und danach noch einen Kaffee trinken. So irgendwie. Nein, Jesus hat gelitten. Er ist zerschlagen worden, er ist am Kreuz hingerichtet worden. Jesus war nicht glücklich und das ist der Unterschied zwischen Freude und Glück. Aber er wusste, es wartet eine Freude auf mich. Und das, was ich hier durchleide, was ich hier durchstehe, das werde ich mit seiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes, bin ich in der Lage, dahin durchzugehen. Und zu stehen und zu sterben für die Welt, das ist Freude. Wir wollen uns heute einen Predigtext anschauen, in dem diese Freude rüberkommt und in dem wir hoffentlich etwas da auch mitnehmen können, wie Jesus unser Leben prägt. Johannes 16, ab Vers 19. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, sie sind seine Jünger, mit denen er zusammen war, und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, also ein Kind bekommt, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und eure Herzen sollen sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, es ist der letzte Abend, und er erzählt seinen Jüngern, dass er zurückgehen will, zurück zum Vater. Die große Abschiedsrede im Johannesevangelium. Große Verunsicherung. Was sagst du da, Jesus? Wir verstehen das alles nicht. Wie soll das nur weitergehen? Jesus hatte kurz vorher gesagt, ich habe euch noch viel zu sagen, das könnt ihr jetzt nicht ertragen, aber wenn der Geist kommt, der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er zu euch reden und das zukünftig ist, wird euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, das ist das Entscheidende. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Jesus sagt ja also, ich habe euch schon so viel erzählt, aber nur durch den Heiligen Geist wird mein Leben in euch Realität. Die Wirkung des Heiligen Geistes habt ihr schon alle erlebt. Ihr seid unterwegs gewesen in meinem Namen und habt Dämonen ausgetrieben, habt die Kranken geheilt, habt Menschen als Seelsorger gedient, habt dazu beigetragen, dass das Brot vermehrt wurde, dass ihr mit ausgeteilt habt, dieses Wunder hautnah erlebt habt. Wir haben da letzte Woche sehr intensiv drüber nachgedacht. Bei Judas zum Beispiel, der hat einen mega Input gehabt, super krasse Predigt, super Hauskreis, bester Preacher ever. Er hatte kein Leben im Heiligen Geist. Das hatte er nicht. Und wenn wir jetzt hier die ersten Verse anschauen, da wird deutlich, die Jünger verstehen die Aussage von Jesus auch nicht hier. Jesus spricht von einer Zwischenzeit. Eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und dann kommen diese Signalworte, wo man immer wieder wichtig genau hingucken muss. Amen, Amen, ich sage euch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn Jesus das so sagt, dann muss man sehr, sehr wachsam werden. Ihr weint und klagt und die Welt freut sich. Gemeint sind die Frommen, die Leute, die Jesus weghaben wollten. Die Welt. Und die zweite Phase, ich verspreche euch, ich werde eure Traurigkeit in Freude verwandeln. Ich werde das tun. Es ist ja so, wenn jemand weggenommen wurde in deinem Leben, ein Mensch, der genommen wurde durch Tod oder weil er auf eine lange Reise gegangen ist, dann klammert man sich an alles das, was man noch hat. Wenn ich einen Menschen habe, mit dem ich unterwegs bin, mit dem ich lebe und der jeden Tag da ist, dann ist es nichts Besonderes. Aber wenn zum Beispiel ein Kind für ein Jahr nach Amerika geht oder wenn gar jemand stirbt, dann braucht man etwas, an das man sich festhalten kann. Und so wäre das auch bei Jesus gewesen. Sein Grab war vorbereitet. Josef von Arimathea hatte ihm sein Grab geliehen. Ein frisches Grab, da war noch nie jemand drin gewesen. Im Judentum gibt es da diese Handhabe, dass die Gräber nach einer gewissen Zeit wieder geleert werden. Und dann werden die Knochen in eine Kiste gepackt und dann ist das Grab wieder frei. Also das heißt, man hätte die Gräber auch damals neu nutzen können, aber das war ein frisch geschlagenes Grab. Ein idealer Ort als Pilgerstätte. Ein Ort der Trauer. Und das kommt ja auch, sagt ja Jesus auch, diese Worte, die er benutzt, das sind Worte der Totenklage. Das war groß, es war real. Jesus war tot. Aber dann kommt das göttliche Aber. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, die Jünger hatten ihn erlebt, sie sind danach nicht zum Grab gepilgert und haben dort Rosen niedergelegt oder sonst was, was ich gemacht. Jesus war bleibend bei ihnen durch den Heiligen Geist. Das konnten sie zu dem Zeitpunkt, als Jesus das an diesem Abend zu ihnen gesagt hat, noch nicht verstehen. Aber und bei uns als Christen und bei uns als Kirche ist es heute manchmal noch genauso. Wir sind manchmal eine geistvergessene Kirche. Wir behandeln manchmal Gott und Jesus wie den Jesus von damals, der damals durch Israel gelaufen ist, der in Jerusalem gedient hat, der in Galiläa unterwegs gewesen ist. Aber das hat keine Relevanz mehr für uns heute. Geistvergessen. Aber Jesus sagt zu deinen Jüngern, ich bin da. Der Vater ist da, der Heilige Geist ist da. Das ist der Grund, warum wir Christen nicht zu einem Grab pilgern, um unserem Religionsstifter nahe zu sein. Jesus ist durch den Heiligen Geist nahe. Er ist nicht in einem Grab, das Grab ist leer. Das Grab hat seine Relevanz für uns verloren. Wir brauchen nichts mehr, an dem wir uns festhalten können. Keinen Ort, wohin wir pilgern können. Keine Reliquie von Jesus, sondern Jesus lebt in uns. Reliquien braucht man für die Toten. Jesus lebt. Und dann kommt hier ab Vers 21 der bildhafte Vergleich. Die Frau, die ein Kind bekommt. Was ist das für eine Freude? Ich in meinem eigenen Leben durfte diese Freude zweimal erleben, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt. Das durfte ich zweimal miterleben. Und eins ist sicher, dieser Moment wird kommen, wenn eine Frau schwanger ist. Der Moment kommt. Manchmal wartet man lange, aber der Moment kommt. Bei unserer Tochter zum Beispiel, unser zweites Kind, da haben wir lange gewartet. Der Termin war schon längst verstrichen. Wir haben gewartet und gewartet, tagelang. Aber dann ging es los. Dann ging es richtig los. Das Kind kam. Und wenn die Wehen einsetzen, dann kannst du nicht auf Pause drücken oder auf Mute und sagen nochmal, stopp mal, hey Schatz, können wir vielleicht nochmal das auf nächste Woche verschieben? Ich würde gerne noch erst mal einen Städtetrip mit dir machen oder so. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Wenn ich zu euch komme, dann werdet ihr Freude haben. Sie wird da sein. Und wenn du Jesus begegnest, dann hast du diese Freude. Und das ist in der Bibel immer wieder so. Immer wieder so. Wie beginnt der Dienst von Jesus? Was war sein erstes Wunder? Wir können das in Johannes 2 nachlesen. Das erste Wunder, was Jesus macht, war die Hochzeit von Kana. Er vermehrt Wein. Eine Riesenparty, mehrere Tage lang, der Wein neigt sich zu Ende. Für den Bräutigam und das Brautpaar eine Schande. Und Jesus wandelt Wasser in Wein, damit diese Feier weitergehen kann. Was für ein Zeichen. Das ist Freude. Wein ist ein Zeichen von Freude auf der Feier. Wenn der Wein ausgegangen wäre, wäre die Feier zu Ende gewesen. Dann wäre da keine Party mehr gewesen. Das ist jetzt kein Statement oder kein Plädoyer für maximalen Alkoholkonsum. Aber in diesem Kontext, ja, da ging es darum, dass man einfach feiert mit Wein. Darauf kam es an. Oder wie war es an Pfingsten? Der Heilige Geist kommt auf die Menschen. Und was haben die Leute von außen beobachtet? Die haben gesagt, die Leute sind ja wie betrunken. Die saßen da nicht und haben geweint und geheult, oh nein, wir sind jetzt hier allein und Jesus ist weg. Sondern die waren so erfüllt von Freude, dass die von außen gesagt haben, die Leute sind ja wie betrunken. Das geht ja gar nicht. Boah, was geht denn da ab? Oder wie ist es, wenn Menschen Jesus kennenlernen heute? Ich durfte das schon einige Male erleben. Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten, die vorher keine Christen waren, Jesus kennengelernt haben und sich zu Jesus gewandt haben, sagen, Jesus, vergib mir meine Sünden, schenk mir neues Leben, schenk mir dein Leben, damit ich in Ewigkeit bei dir bin. Es war immer Freude da. Ich habe keinen Menschen erlebt, der gesagt hat, oh Mann, jetzt ist es aus, ich bin Christ geworden, jetzt ist das alles nur traurig, aber ich muss ja mit Ach und Krach im Lamme nach. Nein, habe ich noch nie erlebt. Es war immer Freude da. Und ich durfte das erleben, wie Menschen im Gefängnis, schwerstkriminelle Menschen, Jesus kennengelernt haben, ihm vertraut haben, in der Gemeinde, bei uns. Wenn Menschen Jesus kennenlernen, wie wenn die hier in den Gottesdienst reinkommen und Lobpreis erleben und dann erleben, wie Gott da ist. Haben keine Ahnung von Kirche, haben keine Ahnung von Glauben, aber sie kommen in die Gegenwart Gottes und erleben Freude, erleben Annahme, erleben Liebe. Was heißt das denn, Christ zu werden? Der eine sagt vielleicht, nun, ich glaube, ich bin Christ, ich glaube, Jesus ist der Sohn Gottes, ich glaube, er starb am Kreuz und er ist auferstanden. Aber weißt du was, Satan und seine Dämonen glauben genau das Gleiche auch. aber sie bleiben unverändert. Was ist also der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einem Christen und Satan und den Dämonen? Der große Unterschied ist Freude. Satan freut sich bestimmt nicht über Christus, den Auferstandenen. Ein Sünder, der Jesus kennenlernt. Ein Mensch, der ohne Gott gelebt hat, der zu Jesus kommt, erlebt Freude. Was ist das also für eine Kraft, die uns in Bewegung setzt? Hängt es daran, wie du aussiehst, was du isst oder wie du dich anziehst? Nein. Auch hier wieder Paulus aus dem Römerbrief. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn du durch Jesus Christus mit Gott versöhnt lebst, dann gibt es diese ansteigende Welle von Freude im Leben, die dich in diese Welt hinaussendet, dich und mich in Bewegung setzt. Das wirkt der Geist Gottes. Paulus sagt es an anderer Stelle, die Liebe Christi drängt uns. Wir können gar nicht anders. Wenn wir uns der Liebe Gottes aussetzen, wenn wir uns der Kraft des Heiligen Geistes aussetzen, kannst du nicht stehen bleiben wie ein monolithischer Block und sagen, das reicht. Du wirst hineingesandt in diese Welt. Du wirst hineingesandt in dein Umfeld mit dieser Liebe, mit dieser Freude. Ich will dich kurz fragen, wenn es stimmt, dass bei Jesus Freude ist, am Anfang seines Dienstes, am Anfang der Kirche, am Anfang einer jeden Bekehrung, wie kann es denn sein, dass wir manchmal so verdrießlich unser Leben dahin leben? Als Jesus zum Beispiel noch im Bauch seiner Mutter Maria war und diese dann zu Elisabeth, ihrer Verwandten, gegangen ist, die mit Johannes schwanger war, was passiert da? Elisabeth sagt, gepriesen bist du unter den Frauen, zu Maria, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Also Elisabeth sagt hier, als ich gehört habe, Maria, dass du kommst, mit Jesus in deinem Bauch, ist das Baby in meinem Bauch vor Freude angefangen zu hüpfen. Wo Jesus da ist, kommt Freude ins Leben. Schon bei den Babys. Oder wenn wir lesen im Psalm 96, der Himmel freut sich und die Erde ist fröhlich. Das Meer braust und was darin ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Sie sollen jauchzen, alle Bäume im Walde, vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten den Erdkreis. Also wenn Babys, wenn der Himmel und die Meere, wenn Bäume und Wälder sich freuen, wenn Jesus kommt, wenn er nahe ist, wieso haben wir dann manchmal keine Freude? Kann es nicht sein, dass wir uns ihm zuwenden und ihm nahe kommen müssen? Uns ihm wieder aussetzen, wie es Paulus so schön ausdrückt, dass wir ihn anschauen, seine Herrlichkeit anschauen und neu uns von dieser Freude berühren lassen, die in Gott selbst ist. Was sagt dieser Vergleich mit der schwangeren Frau noch aus? Eine Frau hat unfassbare Schmerzen. Kein Schmerz ist vergleichbar mit Geburtswehen, sagt man. Ich kann da nicht mitreden, aber es müssen furchtbare Schmerzen sein. Und ich bin mir auch sicher, wenn es Männer wären, die Kinder zur Welt kriegen würden, dann würde es keinen Nachwuchs mehr auf dieser Erde geben. Frauen berichten, es ist, als wenn mir die Eingeweide rausgerissen würden. Eine andere Frau hat gesagt, es ist, als wenn der Selbstzerstörungsknopf in meinem Körper ausgelöst worden ist. Und Jesus sagt dann, wenn diese Frau aber ihr Kind geboren hat, dann denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Das heißt, sie denkt nicht mehr an die Bedrängnis, die sie diese Stunden durchgehalten hat. Dieser bedrückende Zustand, wo man sich einfach nur, das kann man sich als Mann nur vorstellen, wo man sich, Erde, tu dich auf, ich möchte sterben oder was weiß ich was. Ich konnte immer nur daneben sitzen. Das heißt aber nicht, dass der Schmerz weg ist, wenn das Kind da ist. Ich habe das zweimal erlebt. Zweimal Freude, aber Schmerz war auch noch da. Das Ding ist nur, der Schmerz ist nicht mehr im Fokus. Das Leid ist nicht mehr im Fokus, sondern die Freude, dass ein Mensch da ist. Das dominiert. Und dieses Bild verdeutlicht das. Wenn wir dieses Bild weiter im Blick haben, dann macht es uns deutlich, dass es nicht Glück das Ziel ist. Wenn du Christ geworden bist, weil du ein tolles Leben, eine tolle Karriere, eine tolle Beziehung und Familie von Gott bekommst, dann bist du vielleicht nach außen ein toller Christ, super hingegeben, gibst dir richtig Mühe. Aber wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dann erlebst du keine Freude. Es ist nicht Freude wegen Gott, sondern weil Gott für dich brauchbar ist, weil du Gott brauchst als Erfüller für deine Vorstellung. Und solange wie Gott meine Gebete erfüllt und tut, was ich will, so bin ich hingegeben. Aber andersherum, wofür ist es gut, ein Christ zu sein, wenn Gott meine Gebete nicht erhört? Ich habe doch alles getan, damit ich etwas von Gott bekomme. Ich habe mir die Finger wund gebetet. Aber du hast nicht Gottes Gegenwart gesucht, sondern seinen Segen. Du hast nicht den Geber gesucht, sondern seine Gabe. Das Bild einer gebärenden Frau macht deutlich, dass Leiden und Freuden nebeneinander stehen können. Und das ist etwas ganz Besonderes am christlichen Glauben. Freud und Leid gehören zusammen. Wir können das an vielen Stellen in der Bibel und auch später in der Geschichte der Kirche sehen, wie Menschen in diese Situation gekommen sind. Es gibt ja auch dieses Bild in der Bibel, dass in dem Moment, wo wir Christen werden, unser Herz erneuert wird, dass es aus ein steinernes Herz rausgenommen wird und ein Herz aus Fleisch uns gegeben wird. Wenn wir ohne Gott leben, dann müssen wir an vielen Stellen in dieser Welt unser Herz hart machen, damit wir es überhaupt aushalten, weil so viel Elend da ist. Der einzige Überlebenskampf, um mit dem Bösen in dieser Welt überhaupt klarzukommen und was viele Menschen als Lösungsweg für sich entschieden haben, ist einfach zynisch, intolerant zu werden, Schubladendenken, Schublade auf, Schublade zu, einfach um sich abzugrenzen, um mit diesem ganzen Kram nichts mehr zu tun zu haben. Aber wenn Gott mein Herz erweicht, dann ist mir das Leid meiner Mitmenschen nicht mehr egal. Das Leid dieser Welt lässt mich nicht mehr kalt. Und so fange ich an, mitzuleiden. So fange ich an, mitzugehen und sagen, das ist mir nicht egal. Mir ist es nicht egal, was in dieser Welt passiert. Jesus macht dir deutlich, wenn ich der Grund für deine Freude bin, dann werden die äußeren Umstände dir keine größere Sicherheit geben und nicht mehr Identität und nicht mehr Freude. Die Freude liegt in mir. Das ist der Grund für die Freude. Jesus selbst. Die äußeren Umstände ändern sich. Der Grund für Glück ändert sich und ist damit immer sehr brüchig. Ich bin unveränderlich, sagt Jesus. Dein Ehemann, deine Ehefrau ändern sich rein äußerlich schon. Das wird alles etwas schlaffer im Laufe der Jahre und die Aktienkurse gehen hoch und runter. Das Wetter ist mal schlecht und mal gut. Wenn die äußeren Dinge der Grund für Freude wären, dann könnte diese Umstände dir immer wieder den Grund für Freude nehmen. Aber wenn Jesus der Grund für Freude ist, was ist dann? Dann kann dir das niemals wieder jemand wegnehmen. Du kannst in dieser Freude bleiben, auch wenn die äußeren Umstände schwer sind. Wie es in diesem schönen alten Kirchenlied heißt, in dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesus Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, der du wahrer Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertrauet, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Was mich immer wieder staunen lässt, ist die Tatsache, dass Jesus nach seiner Auferstehung immer noch seine Wundmale hatte. Erinnert euch an die Situation mit dem zweifelnden Thomas, wie er so häufig genannt wird. Er konnte nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist und er wollte seine Finger in die Wunden legen. Warum hat Jesus seine Wunden noch? Er ist doch der Gott, der die Erde geschaffen hat, der Wunder gewirkt hat, der die Toten auferweckt hat. Hätte er nicht auch seine Wunden heilen können? Aber er wusste, dass wir es vielleicht vergessen würden, dass er der Gott mit uns ist. Der Gott, der in unser Leid hineingestiegen ist, der mit uns hindurchgeht. In anderen Religionen ist es so, man versucht das Leid zu vermeiden. Oder man versucht das Leid zu ignorieren. Oder man versucht um das Leid einen großen Bogen herum zu machen. Aber Jesus sagt dir, in deinem Schmerz bin ich bei dir. Und ich will der Grund für deine Freude sein. Diese Wundmale sind Zeichen dafür, Christus hat gelitten und durchgehalten. Und er kennt auch mich und er kennt dich. Ich muss gerade nicht glücklich sein. Aber ich habe einen Gott, der diese Situation kennt und der mit mir in diesem Leid ist. Und jetzt wieder eine Liedzeile, allerdings von einem sehr neuen Lied. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei dir sein, ewiglich. Und dann die Verse 23 und 24. Und wenn an jedem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen, bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Wieder hier die Signalworte, Amen, Amen, ich sage euch. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen. Wir sind durch den Heiligen Geist hineinversetzt worden in diese Beziehung, die nach Tod und Auferstehung möglich wurde, die an Pfingsten Realität geworden ist. Und jetzt, wir dürfen kommen zum Vater und ihn bitten. Wir haben diese Beziehung zu dem Vater im Himmel. Hier steht das Wort erfüllen. Da können wir denken an eine Flasche, die gefüllt ist und wo immer mehr Freude reinkommt, bis sie überfließt. Ich habe diese Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Das ist eine neue Qualität der Glaubensbeziehung, auch im jüdischen Kontext damals. Im Islam völlig undenkbar, Gott als Vater anzusprechen. Und in anderen Religionen ist so auch eine so intensive Beziehung zu Gott gar nicht möglich. Bittet, so werdet ihr empfangen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Nähe. Ich danke dir für deinen Segen. Vater, ich danke dir dafür, dass du meine Gebete hörst. Das ist diese Qualität von Beziehung, die dann möglich ist. Die Jesus in Aussicht stellt und die die Jünger an Pfingsten und später im Leben dann für sich in Anspruch genommen haben. Lass mich zum Schluss noch eine Frage stellen. Was macht dir Freude in dieser Welt? Wenn du diese Frage nicht so beantworten kannst, dann gibt es immer noch eine gute Nachricht für dich. Schau dich um in dieser Welt, schau genau hin und dann tu einem anderen Menschen etwas Gutes. Und dann achte mal auf dein Inneres. Was passiert dann? Es wird Freude in dir aufsteigen. Und das sind Gottes Begegnungen. Suche Gott, suche Gemeinschaft mit ihm, indem du sein Wort liest und indem du ins Gebet gehst. Das ist ganz wichtig. Aber dann ist auch ganz wichtig, dass es Orte gibt, wo man sehr, sehr, sehr oft die Gegenwart Gottes erlebt. Und ich habe das oft erlebt in meinem Leben. Und das waren die Momente, wo ich im Gefängnis war, Menschen besucht habe, die dort gefangen sind. Oder wenn ich ins Krankenhaus gerufen wurde und Menschen dort begleitet habe, die gelitten haben. Wenn ich Menschen dienen konnte, die mir nichts mehr zurückgeben konnten. Wie komme ich darauf, dass das Momente der Gottesbegegnung sind? Weil Jesus es selbst gesagt hat. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann kommt Freude in dein Herz. Und in dieser Freude begegnet dir Gott, weil das das Wesen Gottes ist. Wenn es dir so geht, wie es mir manchmal in meinem Leben ergangen ist, ich habe nicht so viel von dieser Freude in meinem Leben. Das habe ich oft gehabt. Auch ich habe das in meinem Leben als Christ immer wieder erlebt. Da war nicht viel Freude mehr da. Es war in meinem Leben vielleicht auch so, dass ich zu Jesus gekommen bin, um einfach nur ein bisschen glücklicher zu sein, um ein bisschen bequemlicher zu leben. Oder dieser Gedanke, ich möchte einfach nur im Himmel dabei sein, gerettet werden. Und dann am besten noch aus eigener Kraft irgendwas versuchen, irgendwelche Pläne einzuhalten, durchzubeten, bla 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 und pipapo, was man alles macht. Dann wird Freude dich und mich nicht erreichen. Wir sind nur am Ackern und am Rackern und strengen uns an. Ich musste wirklich umdenken und vielleicht musst du das auch tun, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin. Umdenken, Gott um Vergebung bitten. Wenn mir Gott zeigt, ich habe es nicht verdient, ich war verloren und schau mal, was Jesus für mich getan hat, dann kommt Freude in mir auf. Jesus hat mich beschenkt und hat mich gesegnet, damit ich weiter mein Leben verschenken kann. Und da kommt Freude in mein Leben, die nicht von den Umständen abhängt. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen, jetzt werden wir gleich ein Segenslied singen. Wenn wir als Gemeinde uns jetzt so aufmachen, auch in dieser schwierigen Phase, in der Corona-Phase, dann lass uns eine Bewegung von Menschen sein, die von dieser Freude erfüllt ist, die aus der Begegnung mit Jesus herauskommt, aus dem Staunen von Jesu Gegenwart. Eine unaufhaltsame Bewegung, die diese Freude in sich trägt und die das Wesen Gottes in diese Welt hineinträgt, indem wir uns verschenken, indem wir die Freude erleben, dass wir unser Leben teilen können. Dazu gebe Gott uns Gnade. Und wenn du heute zu dem Monitor sitzt und merkst, dass da dass du zu diesem Gott noch keine Beziehung hast, dann lade ich dich das ein, jetzt durch ein kurzes Gebet zu ändern. Das ist das, was die Bibel Umkehr nennt. Jesus möchte dich beschenken mit seinem Leben. Und ich lade dich ein, dass durch ein kurzes Gebet dein Leben Jesus zu geben. Ich spreche dieses Gebet vor und du kannst es am Monitor mitbeten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich bete das nochmal langsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen.
Der Herr segne dich.